Guten Morgen erstmal von meiner Seite. Auf unserer Welt ist Leid ja allgegenwärtig. In den Nachrichten, da hören wir von Kriegen, von Konflikten, von Naturkatastrophen. Und auch in unserem persönlichen Leben erfahren wir immer wieder Leid. Es kann der Verlust eines geliebten Menschen sein, Krankheit oder irgendwelche Lebenskrisen. Jeder von uns hat schon irgendwie mal Leid erlebt. Und in unserem heutigen Text in Johannes 11, da geht es auch um Leid und darum, wie Jesus mit diesem Leid umgeht, beziehungsweise auch, wozu er dieses Leid gebraucht. Und bevor wir mit der Predigt einsteigen, möchte ich gerne noch beten. Ihr dürft gerne dazu sitzen bleiben. Herr Jesus, vielen Dank dafür, dass wir dein Wort haben, das einfach auch ehrlich ist, das uns ja zeigt, wie menschliches Leben aussieht und auch wie du in menschliches Leben einfach immer wieder eingreifst und wie du einen Plan hast, auch mit Dingen, die uns anfangs überfordern, die uns Not machen, die uns wehtun. Danke, Herr, dass wir nicht irgendwie einem blinden Schicksal ausgeliefert sind, sondern dir, dem wunderbaren Gott, nachfolgen dürfen. Bitte, Herr, hilf du, dass ich jetzt dein Wort richtig weitergebe und dass du wirklich durch mich reden kannst. Amen. Unser Text heute steht in Johannes 11, die Verse 1 bis 46. Und bevor wir jetzt richtig mit der Predigt einsteigen, möchte ich gerne noch davor was loswerden. Und zwar habe ich zu diesem Text vor einigen Jahren schon mal eine sehr gute Predigt gehört von einem Mann namens Michael Martens. Der ist Pastor in einer Gemeinde bei Bremen. Und die, an der mich erinnert, als ich den Text gelesen habe und wusste, die war wirklich gut. Und ich habe sie mir nochmal angehört. Und viele Gedanken habe ich von ihm gestohlen oder übernommen und die sind heute auch mit in diese Predigt eingeflossen. Also das möchte ich nur davor sagen, damit es keine Plagiatsvorwürfe gibt. Jetzt zu unserem Bibeltext. Es geht in Johannes 11 geht es ja um den Tod und um die Auferweckung von Lazarus. Und weil ich den Text heute nicht gleich am Anfang mit euch komplett lesen möchte, fasse ich ihn davor einmal kurz zusammen und lese ihn dann in Abschnitten während der Predigt vor. Lazarus war ein junger Mann wahrscheinlich und er war der Bruder von zwei Schwestern. Die Schwestern hießen Martha und Maria. Von den Eltern der drei Geschwister wird uns im Text nichts berichtet. Vielleicht waren die schon gestorben, wir wissen es nicht. Aber auf jeden Fall lebten Martha, Maria und Lazarus zusammen und sie waren mit Jesus befreundet. Und jetzt wurde Lazarus krank und zwar nicht einfach nur einen Husten oder so, sondern er wurde wirklich schwer krank. Und Maria und Martha, die lassen Jesus darüber benachrichtigen, wohl in der Hoffnung, dass Jesus zu ihnen kommt und Lazarus heilt. Aber Jesus kommt nicht gleich, sondern er lässt sich einige Tage Zeit. Und in der Zwischenzeit stirbt Lazarus an dieser Krankheit. Und als Jesus dann 4 Tage später, also nachdem Lazarus bereits beerdigt wurde, doch noch zu den beiden Schwestern kommt, erweckt er Lazarus zum Leben auf. Und durch dieses Wunder kommen letztlich dann viele Menschen zum Glauben an Jesus. Und jetzt habe ich, das war die Zusammenfassung, jetzt habe ich eine Frage an dich, bevor wir da noch weiter in den Text reingehen. War es gut, dass Lazarus gestorben ist? Ja. Genau, viele von uns, die sind ja schon seit Jahren in der Gemeinde und sozusagen christlich sozialisiert, sage ich mal. Und darum haben wir die Tendenz auch, solche Fragen ein Stück weit abzunicken. Ja, das war gut, weil er ist ja später auferstanden und ja, es kamen Menschen zum Glauben, ja, das war gut. Und ich glaube auch, dass es gut war, nicht falsch verstehen, aber stell dir mal vor, das wäre dein Bruder gewesen. Oder es wäre dein Freund gewesen, dein Verlobter, dein Vater, dein Mann, dein Sohn. Wäre es dann immer noch gut? Käme das Ja immer noch so schnell von uns? Weil wenn uns Leid persönlich trifft, dann ist es manchmal mit unserer christlichen Abgeklärtheit ziemlich schnell vorbei. Dann haben wir auf einmal mit diesem Leid, das uns trifft, zu kämpfen und Wir stellen auf einmal ganz vieles, was wir bisher geglaubt haben, in Frage. Und ich finde es spannend, wie Jesus mit dem Leid hier in Johannes 11 umgeht und auch wie Martha und Maria, die dieses Leid selbst erleben, wie sie darauf reagieren und auch auf Jesu Umgang damit. Mich hat der Text in der Vorbereitung schon gepackt und ich hoffe, ich bringe das heute Morgen irgendwie rüber. Wie gesagt, werde ich den Text nicht komplett lesen, sondern immer nur abschnittsweise und wir beginnen jetzt mit den Versen 1 bis 16 aus Johannes 11. Wenn ihr gerade keine Bibel da habt, könnt ihr euch gerne noch eine holen, mitlesen. Ich lese aus der Menge-Übersetzung, kann sein, ihr habt da vielleicht ein bisschen eine andere Wortwahl, wenn ihr hier die Schlachterbibel lest. Johannes 11, 1 bis 16. Es lag aber ein Mann krank darnieder, Lazarus von Bethanien, aus dem Dorfe, in welchem Maria und ihre Schwester Martha wohnten. Es war die Maria, die den Herrn mit Myrrenbalsam gesalbt und seine Füße mit ihren Haaren getrocknet hat. Deren Bruder Lazarus lag krank darnieder. Da sandten die Schwestern zu Jesus und ließen ihm sagen, Herr, siehe, der, den du lieb hast, der ist krank. Als Jesus das vernahm, sagte er, diese Krankheit führt nicht zum Tode, sondern dient zur Verherrlichung Gottes, weil der Sohn Gottes durch sie verherrlicht werden soll. Jesus hatte aber die Martha und ihre Schwester und auch den Lazarus lieb. Als er nun von dessen Krankheit gehört hatte, blieb er zunächst noch 2 Tage an dem Orte, wo er sich befand. Dann erst sagte er zu seinen Jüngern, wir wollen wieder nach Judäa ziehen. Die Jünger erwiderten ihm, Rabbi, soeben erst haben die Juden dich steinigen wollen und nun willst du wieder dorthin gehen? Jesus antwortete, hat der Tag nicht 12 Stunden? Wenn man am Tage wandert, stößt man nicht an, weil man das Licht dieser Welt sieht. Wenn man aber bei Nacht wandert, stößt man an, weil man kein Licht in sich hat, um zu sehen. So sagte er und fuhr dann fort, unser Freund Lazarus ist eingeschlafen, aber ich gehe hin, um ihn aus dem Schlaf zu wecken. Da erwiderten ihm die Jünger, Herr, wenn er eingeschlafen ist, wird er wieder gesund werden. Jesus hatte den Tod des Lazarus gemeint, sie dagegen waren der Meinung, er rede vom gewöhnlichen Schlaf. Da sagte Jesus ihnen denn mit klaren Worten, Lazarus ist gestorben und ich freue mich euretwegen, dass ich nicht dort gewesen bin, damit ihr glauben lernt. Doch nun lasst uns zu ihm gehen. Da sagte Thomas, der auch den Namen Zwilling führt, zu seinen Mitjüngern, lasst uns hingehen, um mit ihm zu sterben. Es gibt vieles in dem Text, auf das man eingehen könnte. Mir geht es heute hauptsächlich um das Leid. Deswegen werde ich manche Dinge, die hier so gesagt werden, wie die Sache, dass man am Tag wandert und so weiter, das werde ich einfach mal außen vor lassen und mich auf die Sache mit dem Leid konzentrieren. Und uns wird jetzt hier von der Krankheit von Lazarus berichtet und von der Nachricht, die Martha und Maria an Jesus senden. Und sie schreiben, lassen ihm ausrichten, schreiben ihm, wir wissen es nicht, Herr, siehe, der, den du lieb hast, der ist krank. Und wie schon gesagt, wir wissen, Lazarus ist an dieser Krankheit gestorben, deswegen wissen wir, das war nicht irgendwie nur ein leichter grippaler Infekt und die Schwestern waren auch nicht übermäßig besorgt oder nicht überbesorgt, sondern der Lazarus, der lag tatsächlich auf dem Sterbebett, mehr oder weniger. Der rang mit dem Tod. Und in dieser Nachricht, die die Schwestern an Jesus schicken, da schwingt ja eigentlich diese Aufforderung mit, hilf uns. Herr, siehe, der, den du lieb hast, der ist krank. Und sie sagen damit eigentlich, Jesus, du kannst Kranke heilen, das wissen wir. Du hast schon wildfremde Menschen geheilt. Jetzt ist einer deiner Freunde, einer, den du lieb hast, krank. Komm schnell und mach ihn wieder gesund. Und damit sind wir schon mittendrin in diesem Thema Leid und auch bei den Fragen, die Leid in uns aufwirft, zumindest wenn Leid uns persönlich trifft. Wir wissen, Jesus ist allmächtig, wir wissen, Jesus liebt uns. Aber wenn Jesus tatsächlich allmächtig ist und mich liebt, warum lässt dann dieses Leid in meinem Leben zu? Warum bin ich dann immer noch alleine, obwohl ich mir doch so sehr eine Ehe wünsche? Warum muss diese Krankheit gerade mich treffen? Warum muss ich mit dem Schmerz und der Trauer kämpfen, die der Verlust eines geliebten Menschen mit sich bringt? Warum lässt Gott das zu? Und solche Fragen kommen dann unweigerlich, wenn Leid uns trifft, und diese Fragen gehen dann noch weiter. Wir stellen plötzlich Dinge in Frage, die bisher für uns eigentlich selbstverständlich waren. Aber plötzlich kommen solche bohrenden Fragen auf. Liebt Jesus mich wirklich? Wenn ja, warum lässt er mich dann so leiden? Kann er vielleicht gar nicht eingreifen? Ist er vielleicht gar nicht allmächtig? Oder ist er doch allmächtig, aber er liebt mich nicht? Gibt es überhaupt einen Gott? Oder ist der Himmel einfach nur leer? Ist mein ganzes Leben einfach ein Zufallsprodukt? Wenn Leid uns trifft, dann kommen solche Fragen auf. Und man kann sich da immer wieder im Kreis drehen. Und wir vergessen dabei manchmal, dass in dieser Gleichung, die Gottes Willen ergibt, seine Allmacht und seine Liebe nicht die beiden einzigen Faktoren sind, die wir berücksichtigen müssen. Wenn wir uns anschauen, wie Jesus reagiert, werden wir das noch sehen. Er sagt in Vers 4, diese Krankheit führt nicht zum Tode, sondern dient zur Verherrlichung Gottes, weil der Sohn Gottes durch sie verherrlicht werden soll. Jesus sieht dieses Leid und es ist ihm auch nicht egal, das werden wir später noch sehen. Aber Jesus sieht hinter dem Leid den tieferen Sinn. Den Sinn, dass Gott dadurch verherrlicht wird. Und obwohl die Krankheit ja zuerst mal dazu geführt hat, dass Lazarus gestorben ist, war der eigentliche Zweck dieser Krankheit eben nicht der Tod von Lazarus, sondern seine Auferweckung. Und der Zweck dieser Krankheit war, dass Jesus als derjenige wahrgenommen wird, der er wirklich ist, nämlich als der Fürst des Lebens, als derjenige, der stärker ist als Tod und Verwesung. Und ich glaube, da müssen wir in unserem Umgang mit Leid umdenken, weil wir bei Leid ganz oft fragen, warum? Warum muss gerade mich das treffen? Warum lässt Gott das zu? Warum geht es dem anderen so gut und mir so schlecht? Warum, warum, warum? Und diese Frage, warum, die sucht ja nach einem Grund in der Vergangenheit. Zum Beispiel, was habe ich falsch gemacht, dass mir das jetzt passieren muss? Dass Gott mich auf einmal so hart angeht? Und die Bibel, die gibt uns auf diese Warum-Frage zwar eine grundlegende Antwort. Sie sagt uns, das Leid kam in die Welt, weil der Mensch gesündigt hat. Ohne Sünde, ohne den Sündenfall gäbe es kein Leid auf der Welt. Aber die Bibel beantwortet uns nicht konkret, warum wir jetzt dieses Leid erleben müssen. Warum vielleicht der eine so viel Leid erlebt, während der andere scheinbar immer auf der Sonnenseite des Lebens unterwegs ist. Aber die Bibel gibt uns Antworten auf das Wozu. Und bei Lazarus sehen wir das sehr deutlich. Bei Lazarus führte das Leid und der Tod letztlich zu Leben und Herrlichkeit. Leid und Tod führt zu Leben und Herrlichkeit. Und wir können unserem Herrn Jesus vertrauen, dass er auch durch Leid und Not in unserem Leben ein Ziel verfolgt, dass es wert ist, dafür zu leiden. Und es sagt sich jetzt total leicht, wenn man das theoretisch am Schreibtisch ausarbeitet oder sonntagmorgens hier von der Kanzel predigt. Aber das zu leben, wenn einen Leid trifft, das ist eine ganz andere Hausnummer. Aber tatsächlich, wenn ich die paar kurzen Abschnitte in meinem Leben anschaue, die schwer waren, dann waren genau das die Zeiten, in denen ich Gott am intensivsten erlebt habe, in denen ich am meisten gewachsen bin. Und es soll das Leid nicht kleinreden, bitte nicht falsch verstehen. Leid bedeutet zu leiden und Leiden ist grundsätzlich mal nichts Schönes. Aber Leid, das Jesus im Leben seiner Nachfolger zulässt, das ist nicht sinn- und zwecklos. Wir müssen mal nochmal die Verse 14 und 15 anschauen, dann klingt es ziemlich hart, was Jesus da sagt. Fängt ihr an mit, Lazarus ist gestorben und ich freue mich. Was? Jesus freut sich darüber, dass Lazarus gestorben ist? Hat Jesus Freude am Leid und am Tod anderer? Sicherlich nicht. Denn wie könnte der Fürst des Lebens, ja des Lebens selbst, Freude am Tod haben? Wie kann der, der gesagt hat, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, Freude daran haben, wenn andere leiden? Das passt nicht zusammen. Nein, Jesus freut sich nicht an dem Tod und auch nicht an dem Leid, aber er freut sich über das, was dadurch bewirkt wird, weil Verse 14, 15 gehen ja weiter. Lazarus ist gestorben und ich freue mich euretwegen, dass ich nicht dort gewesen bin, damit ihr glauben lernt. Doch nun lasst uns zu ihm gehen. Jesus wusste von Anfang an, was er tun würde. Er hat ja gleich, als er diese Nachricht von Lazarus Krankheit bekommen hat, gesagt, dass der Zweck dieser Krankheit nicht der Tod sei, sondern die Verherrlichung Gottes. Und so kam es dann letztlich auch. Er hat ihn auferweckt und wie eindrücklich muss diese Auferweckung des Lazarus für Martha und Maria, seine Schwestern, gewesen sein. Wie eindrücklich für die Jünger. So eindrücklich, dass die Jünger auch nach Jesu Tod, Auferstehung und Himmelfahrt bereit waren, Not, Leid, Gefahren, sogar den Tod in Kauf zu nehmen, weil sie gelernt hatten, Jesus zu vertrauen. Und unter anderem dadurch, dass sie gesehen haben, der Jesus ist stärker als der Tod. Er kann sogar Tote, schon Verwesende, wieder auferwecken. Und ich persönlich möchte lernen, Jesus ja auch dann zu vertrauen, wenn ich seine Wege nicht verstehe. Auch dann, wenn ich leide, einfach deshalb, weil ich weiß, dass er vertrauenswürdig ist. Wir lesen weiter die Verse 17 bis 24 in unserem Text. Als nun Jesus hinkam, fand er ihn schon seit 4 Tagen im Grabe liegen. Bethanien lag aber in der Nähe von Jerusalem, etwa 15 Stadien von dort entfernt. Darum hatten sich viele von den Juden bei Martha und Maria eingefunden, um sie über den Tod ihres Bruders zu trösten. Als nun Martha von der Ankunft Jesu hörte, ging sie ihm entgegen. Maria aber blieb im Hause sitzen. Da sagte Martha zu Jesus: Herr, wärest du hier gewesen, so wäre mein Bruder nicht gestorben. Doch auch so weiß ich, dass Gott dir alles gewähren wird, um was du Gott bittest. Jesus erwiderte ihr: Dein Bruder wird auferstehen. Martha antwortete ihm: Ich weiß, dass er bei der Auferstehung am jüngsten Tag auferstehen wird. Jesus hat sich Zeit gelassen, um zu Lazarus und den Schwestern zu gehen. 4 Tage lag Lazarus schon im Grab und die Juden bestatten normalerweise am Tag des Todes. Also war er bereits 4 Tage tot. Das heißt, sein Leichnam war schon am Verwesen mit der entsprechenden Geruchsentwicklung. Und Lazarus war also wirklich tot. Kein Arzt dieser Welt hätte ihn mehr reanimieren können. Und auch für die Schwestern und für die Trauergäste war klar, Lazarus ist tot und daran wird sich nichts mehr ändern. Und als Martha dann Jesus begegnete, sagte sie zu ihm: Herr, wärst du hier gewesen, so wäre mein Bruder nicht gestorben. Und ich weiß nicht, ob in dieser Aussage von Martha irgendwie so ein leiser Vorwurf mitschwingt. Warum bist du nicht früher gekommen? Früher bin ich immer davon ausgegangen, dass hier so ein Vorwurf mit drin ist, aber mittlerweile bin ich mir bei Martha eigentlich nicht mehr sicher, denke sogar, dass es kein Vorwurf ist, weil sie fährt dann ja fort mit: Doch auch so weiß ich, dass Gott dir alles gewähren wird, um was du Gott bittest. Und ganz interessant, Martha hat hier nicht die Erwartung, dass Jesus Lazarus von den Toten auferwecken könnte. Das macht der weitere Gesprächsverlauf ja deutlich. Und sogar als Jesus sagt, dein Bruder wird auferstehen, da denkt die Martha nicht daran, dass Jesus ihn jetzt von den Toten auferwecken könnte, sondern sie denkt an die Auferstehung am jüngsten Tag, als dann, wenn Jesus wieder auf diese Welt zurückkommt. Und dann sagt sie: Doch auch so weiß ich, dass Gott dir alles gewähren wird, um was du Gott bittest. Und mit diesem Satz, da drückt sie ihr absolutes Vertrauen in Jesus aus. Und sie sagt quasi zu Jesus: Jesus, auch wenn du hier nicht eingegriffen hast und wenn ich dein Verhalten auch absolut nicht verstehen kann, vertraue ich doch voll und ganz auf dich. Der Tod meines geliebten Bruders hat mein Vertrauen in dich nicht erschüttert. Jetzt lesen wir, wie es ab Vers 25 weitergeht. Jesus entgegnete ihr: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, wenn er auch stirbt. Und wer da lebt und an mich glaubt, wird in Ewigkeit nicht sterben. Glaubst du das? Sie antwortete ihm: Ja, Herr, ich habe den Glauben gewonnen, dass du Christus bist, der Sohn Gottes, der in die Welt kommen soll. Und jetzt überlegt euch mal, was das bedeutet. Wir lesen hier ja mit unserem christlich geprägten Blick die Bibel, haben die Geschichte vielleicht schon, weiß nicht, 20 Mal gelesen, schon in der Kinderstunde früher gehört. Und wir wissen auch, wie alles weitergeht. Wir wissen, dass Lazarus auferstehen wird. Wir wissen, dass Jesus sterben und auferstehen wird und in den Himmel fahren wird und dass Jesus den Tod besiegt hat. Das wissen wir alles. Aber Martha wusste das zu diesem Zeitpunkt nicht. Und sie hat in den letzten Tagen so ein Gefühlschaos erlebt, ihre Gefühle sind Achterbahn gefahren. Sie musste zusehen, wie ihr Bruder starb. Ein junger Mann, der gerade noch mitten im Leben stand, der wird von einer Krankheit einfach so dahingerafft vor ihren Augen. Und obwohl sie Jesus um Hilfe gebeten hat, kommt Jesus erst 4 Tage nach der Beerdigung. Jesus hat sie im Stich gelassen. Zumindest muss das Gefühl gewesen sein, das Martha hatte. Und jetzt kommt Jesus, der ihre Hoffnungen so bitter enttäuscht hat, 4 Tage zu spät. Und sie sagt ihm: Ja, Herr, ich habe den Glauben gewonnen, dass du Christus bist, der Sohn Gottes, der in die Welt kommen soll. Wow. Als ich das in der Vorbereitung gelesen habe, da hat mich das richtig gepackt. Als ich mir bewusst wurde, was die Martha hier eigentlich sagt. Angesichts dieses riesengroßen Leides und all dieser Enttäuschung sagt sie: Ich glaube, du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. So würde ich auch gern glauben können. Ich lese weiter ab Vers 28. Nach diesen Worten ging sie weg und rief ihre Schwester Maria, indem sie zu ihr zuflüsterte: Der Meister ist da und lässt dich rufen. Sobald jene das gehört hatte, stand sie schnell auf und machte sich auf den Weg zu ihm. Jesus war aber noch nicht in das Dorf gekommen, sondern befand sich noch an der Stelle, wohin Martha ihm entgegengekommen war. Als nun die Juden, die bei Maria im Hause waren und sie zu trösten suchten, sie schnell aufstehen und hinausgehen sahen, folgten sie ihr nach in der Meinung, sie wolle zum Grabe gehen, um dort zu weinen. Als Maria an die Stelle kam, wo Jesus sich befand und ihn erblickt hatte, warf sie sich ihm zu Füßen nieder und sagte zu ihm: Herr, wärest du hier gewesen, so wäre mein Bruder nicht gestorben. Als nun Jesus sah, wie sie weinte und wie auch die Juden weinten, die mit ihr gekommen waren, fühlte er sich im Geist heftig bewegt und erschüttert. Darauf fragte er: Wo habt ihr ihn beigesetzt? Sie antworteten ihm: Herr, komm und sieh es. Jesus weinte. Da sagten die Juden: Seht, wie lieb hat er ihn gehabt. Als die Maria Jesus begegnet, sagt sie ihm genau dieselben Worte, die Martha auch schon gesagt hat: Herr, wärest du hier gewesen, so wäre mein Bruder nicht gestorben. Und während die Martha dann noch weiterreden konnte und offensichtlich die eher nüchterne war, die auch für die Argumente von Jesus zugänglich war, scheint es bei Maria so zu sein, als ob sie die gefühlsbetontere war und dass ihre Stimme hier einfach bricht und sie nur noch weinen kann. Und während Jesus mit der eher nüchternen Martha geredet hat, ihr Dinge erklärt hat, weint er jetzt einfach mit. Vers 35, Jesus weinte. Und da sehen wir, wir dürfen zu Jesus kommen, so wie wir sind. Wir müssen vor ihm nicht irgendwie den Helden spielen und uns zusammenreißen, sondern wir dürfen auch einfach vor ihm weinen. Wir dürfen ihm unser Herz ausschütten und darauf vertrauen, dass er uns versteht. Jesus ist deine Situation, dein Leid nicht egal. Er leidet mit und er liebt dich. Und Jesus weint hier, obwohl er weiß, dass Lazarus in wenigen Minuten oder vielleicht in wenigen Stunden auferstehen wird, dass er selbst, Jesus, ihn aus den Toten auferwecken wird. Und das finde ich schön, dass er trotzdem hier weint. Jesus war nicht irgendwie kalt und berechnend und hat das Leid der Schwestern und die Krankheit, den Tod des Lazarus einfach billigend in Kauf genommen, um sein Ziel zu erreichen. Nein, Jesus hat hier richtig mitgelitten und vielleicht hat er unter der ganzen Situation sogar mehr gelitten als alle anderen. Und da sehen wir, dass wir es bei Gott nicht irgendwie mit einem, sag mal, überirdischen Bürokraten zu tun haben, der in seiner himmlischen Schaltzentrale sitzt, die Weichen unseres Lebens stellt und sich nicht um das Leid der Menschen kümmert, solange sein Plan verwirklicht wird. Nein, Gott wohnt nicht irgendwo weit weg, abgeschottet von dem, was wir erleben, sondern Gott ist unser perfekter Vater im Himmel, der seine Kinder mehr liebt, als es der beste irdische Vater jemals könnte. Und in Jesus kam Gott auf diese Erde, weil ihm das Leid der Menschheit eben nicht egal war. Und Jesus hat nicht nur Lahme geheilt, Blinde sehend gemacht, Tote zum Leben auferweckt oder die Liebe Gottes gepredigt. Nein, Jesus hat die Liebe Gottes sogar vorgelebt. Aus Liebe war Jesus bereit, sein Leben zu geben, damit das Leid der Menschheit nicht in alle Ewigkeit so weitergehen muss, sondern dass jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Jesus hat sein Leben gegeben, damit es wahr werden kann, was in Offenbarung 21, Vers 3 und 4 steht. Offenbarung 21, Vers 3 und 4. Und er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein. Ja, Gott selbst wird unter ihnen sein und wird alle Tränen aus ihren Augen abwischen. Und der Tod wird nicht mehr sein und keine Trauer, kein Klageschrei und kein Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Das hat Jesus aus Liebe zu uns, für uns erkauft. Und als Jesus hier in Bethanien die Trauer, das Klageschrei und den Schmerz der Menschen sah, die um Lazarus trauerten, da wusste er schon, dass er nur eine Woche später genau deshalb ans Kreuz gehen würde, damit es einen Ausweg aus diesem Leid gibt. Jetzt lesen wir die Verse 36 bis 46. Da sagten die Juden: Seht, wie lieb hat er ihn gehabt. Einige von ihnen aber sagten: Hätte dieser, der dem Blinden die Augen aufgetan hat, nicht auch machen können, dass dieser hier nicht zu sterben bräuchte? Da geriet Jesus in seinem Inneren aufs Neue in heftige Erregung und trat an das Grab. Es war dies aber eine Höhle, vor deren Eingang ein Stein lag. Jesus sagte: Heb den Stein weg. Martha, die Schwester des Verstorbenen, erwiderte ihm: Herr, er ist schon in Verwesung. Es ist ja schon der vierte Tag seit seinem Tode. Jesus entgegnete ihr: Habe ich dir nicht gesagt, dass, wenn du glaubst, du die Herrlichkeit Gottes sehen wirst? Da hoben sie den Stein weg. Jesus aber richtete die Augen empor und betete: Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Ich wusste wohl, dass du mich allezeit erhörst, aber um des Volkes willen, das hier rings um mich steht, habe ich es gesagt, damit sie zum Glauben kommen, dass du mich gesandt hast. Nach diesen Worten rief er mit lauter Stimme: Lazarus, komm heraus! Da kam der Gestorbene heraus, an den Beinen und Armen mit Binden umwickelt, und sein Gesicht war mit einem Schweißtuch umbunden. Jesus sagte zu ihnen: Macht ihn los und lasst ihn freigehen. Viele nun von den Juden, die zu Maria gekommen waren und zugeschaut hatten bei dem, was Jesus getan hatte, wurden an ihn gläubig. Einige von ihnen aber gingen weg zu den Pharisäern und berichteten ihnen, berichteten ihnen, was Jesus getan hatte. Als Jesus auf dem Weg zum Grab ist von Lazarus, da weint er mit. Und manche der Trauergäste erkennen daran, dass Jesus Lazarus wirklich lieb hatte. Andere stellen die Frage, hätte dieser, der den Blinden die Augen aufgetan hat, nicht auch machen können, dass dieser hier nicht zu sterben brauchte? Und ja, das stimmt, Jesus hätte das ohne weiteres machen können. Er hätte Lazarus sogar aus der Ferne heilen können, er hätte nicht mal hingehen müssen. Aber er hat es nicht getan, weil er Größeres vorhatte. Und wie schon gesagt, Jesu eigener Tod steht hier, als das passiert, unmittelbar bevor. Nur eine Woche nach der Auferstehung von Lazarus ging Jesus selbst ans Kreuz. Und wer weiß, wie die Jünger von Jesus reagiert hätten, wenn sie nicht kurz davor erlebt hätten, dass Jesus stärker ist als der Tod. Und als dann jetzt die Trauergesellschaft an dieser Grabhöhle ankommt, da möchte Jesus, dass dieser Stein, der davor gerollt ist, weggeschoben wird. Und wieder ist es diese nüchterne Martha, die Einwände hat. Herr, er ist schon in Verwesung. Andere übersetzen, Herr, er stinkt schon. Und Jesus sagt, habe ich dir nicht gesagt, dass, wenn du glaubst, du die Herrlichkeit Gottes sehen wirst? Wenn die ganze Situation jetzt nicht so dramatisch wäre, dann könnte man fast darüber schmunzeln. Martha sagt, jetzt stinkt's gleich. Und Jesus sagt, jetzt wird's herrlich. Und ich glaube, genau das ist das, was in unserem Leben oft passiert. Wir denken in bestimmten Situationen, das stinkt mir. Das will ich nicht. Das ist unangenehm, das tut weh. Aber gerade die Situationen, die uns überfordern, sind die, in denen Jesus sich verherrlichen kann und will. Paulus schreibt in 2. Korinther 12, Vers 9 und 10, 2. Korinther 12, 9 und 10, und er, gemeint ist Jesus, hat zu mir gesagt, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft wird in der Schwachheit vollkommen. Darum will ich mich am liebsten viel mehr meiner Schwachheiten rühmen, damit die Kraft des Christus bei mir wohne. Darum habe ich Wohlgefallen an Schwachheiten, an Misshandlungen, an Nöten, an Verfolgungen, an Ängsten um des Christus willen, denn wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Und das ist ein völlig anderer Blick als der, den wir normalerweise haben, wenn es um Leid geht. Wir haben kein Wohlgefallen an Schwachheiten, Misshandlungen, Nöten, Verfolgungen, Ängsten. Und Paulus fand es sicherlich menschlich gesehen auch nicht toll. Aber weil Paulus' Blick weiter ging als seine momentanen Gefühle, weil er mit der Perspektive Ewigkeit gelebt hat, weil Gottes Ehre sein oberstes Ziel war, deshalb konnte Paulus sich sogar über die Dinge freuen, die alles andere als schön sind. Lazarus wurde von Jesus aus den Toten auferweckt. Und für die Pharisäer, denen das berichtet wird, war die Auferweckung des Lazarus der letzte Tropfen, der das Fass zum Überlaufen gebracht hat. Weil in Vers 53 wird uns nämlich berichtet, wie sie darauf reagieren, dass sie das hören. Eigentlich müssen wir sagen, okay, wenn der wirklich Tote aufwecken kann, haben wir uns bisher in ihm getäuscht, er ist doch der Sohn Gottes. Aber ihre Reaktion ist eine ganz andere. Vers 53, so beratschlagten sie denn von diesem Tage an miteinander in der Absicht, ihn zu töten. Das heißt, Jesus bezahlte die Auferweckung des Lazarus mit seinem Leben. Weil Jesus Lazarus auferweckt hat, musste er später auch selbst sterben. Das war der letzte Tropfen, der die Pharisäer dazu gebracht hat, es zu tun. Und weißt du was? Er hat auch schon für deine Auferweckung mit seinem Leben bezahlt. Damit du ewig leben kannst, ist Jesus in den Tod gegangen. Und dasselbe, was Jesus in unserem Text zu Martha gesagt hat, das sagt er heute Morgen auch zu dir. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, wenn er auch stirbt. Und wer da lebt und an mich glaubt, wird in Ewigkeit nicht sterben. Glaubst du das? Amen.